Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts über Rollenspiele und Hintergründe abseits des Gewohnten. Mein Name ist Tobias, mein Online-Gesprächspartner ist wieder Carsten. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, nachdem wir jetzt in der letzten Folge unsere bevorzugten Regelwerke besprochen haben, soll es heute dann mehr um Hintergründe, um Settings gehen, also speziell jetzt zwei Settings. Und das Motto, das wir uns dafür überlegt hatten, war Literaturadaption. Davon gibt es ja zahlreiche, auch und vor allem eben aus dem Haus Chaosium. Bekannt ist natürlich Cthulhu, aber es soll heute um zwei etwas weniger bekannte gehen, die wir uns da rausgepickt haben. Wobei die eine Adaption relativ alt ist und eine lange Publikationsgeschichte hat und die zweite relativ frisch, relativ neu. Auch in Bezug auf die literarische Vorlage. Das Thema bringt es ja dann auch mit, dass wir nicht nur über die Rollenspieladaptionen, über die Settingbände sprechen, sondern eben natürlich dann auch ein bisschen über die literarischen Vorlagen. Das heißt, wir geben heute auch ein bisschen Literaturempfehlungen oder diskutieren unsere Meinungen zu den Werken in begrenztem Umfang natürlich. Also wir wollen uns hier jetzt nicht ausufernd über diese literarischen Werke ergehen, sondern es soll ja auch heute wieder kurz und knapp bleiben. So, und dann wollte ich auch direkt schon an dich übergeben und ja, erzähl mal was über Michael Moorcock und Hawkmoon.
Okay, fangen wir mit Michael Moorcock an. Das ist ein bekannter, vielleicht hierzulande jetzt nicht mehr so, aber international schon bekannter Schriftsteller, der 1939 geboren wurde, in den 60er Jahren angefangen hat, seine ersten Geschichten und Romane zu veröffentlichen, dann damals auch ein einflussreiches Fanzine namens New World publiziert hatte und einen großen Einfluss auf die Fantasy-Sci-Fi-Literatur hat. Neben den Geschichten, ich gehe gleich so ein paar noch drauf ein, hat er auch bekanntere, Anführungsstrichen, Popkultur-Dinge hierzulande, die hierzulande auch jetzt mittlerweile in sind, unterstützt. Also der hat auch durchaus Drehbücher für Doctor Who geschrieben. Ich würde sogar mal so weit gehen, auch in Doctor Whos Universum merkt man ein wenig den Michael Moorcock-Einfluss. Der hat aber auch Drehbücher zu 70er Jahre, Fantasy-Film oder Abenteuerfilm geschrieben, wie zum Beispiel Caprona, war aber damals auch in den 70er Jahren mit einer Rockgruppe namens Hawkwind unterwegs, wo er dann auch durch den beiden Live-Konzerten aus seinen Werken vorgelesen hat. Hawkwind, da war auch ein gewisser Lemmy Kilmister mal Mitglied, der dann später mit Motorhead bekannt geworden
Ja.
ist. Ne? Und
Also
seine.
Moorcock war ja, Entschuldigung, Moorcock war ja im Grunde so ein bisschen der Vorreiter so dieser avantgardistischen Science Fiction und Fantasy, so in den 60er, 70er Jahren, kann man ja vielleicht
Genau,
sagen,
da wollte ich auch noch gerade so drauf eingehen, dass es nicht nur
ne?
Fantasy, sondern auch so Science Fiction und Thriller. Viele seiner Werke haben es gar nicht damals in deutsche Übersetzungen geschafft oder sind auch nur teilweise mal hier in erschienen. Heutzutage ist er eher schon wieder schwierig zu finden. Also die bekannteste Figur von ihm ist ja Elric von Melniboné, so der ewige Held. Also eine Anti-Fantasy-Figur, während der typische Fantasy-Held früher immer stark war und mit seinem Schwert ja immer alles retten konnte, war Elric ein Schwächling, der Drogen brauchte, kein richtiger Mensch war, sondern so eine Art, aus heutiger Sicht würden die Leute wahrscheinlich eher sagen, ein halber Dunkelelf, wenn das auch nicht so passt. Wir lassen es aber an dieser Stelle mal so stehen. Und dem es nicht gelingt, alles zu retten, sondern eher immer alles verschlimmert und der immer die Leute, die er eigentlich retten will, letztendlich in den Untergang führt oder sogar persönlich erschlägt. Auf seiner Suche nach Glück auch nie so richtig fündig wird. Das war ein totaler Gegenentwurf zu dem damaligen typischen Geschichten und Figuren. Und das hat, glaube ich, schon viel Inspiration gebracht und das Ganze auch noch ein bisschen revolutioniert.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, Elric ist natürlich, also das ist, muss man ja wissen, das ist der ewige Held. Ja? Das ist ja so ein Konzept von ihm,
Was
von
aber er
Moorcock.
später ausgebaut hat. Das ist
Ja.
nicht von Anfang an so gewesen. Elric hat mit einer Kurzgeschichte angefangen und er hat dann, soweit ich weiß, die in der zweiten Kurzgeschichte ihn gleich umgebracht. Und dann haben wir die Leute, also er gleich in der zweiten Kurzgeschichte den Tod von Elric geschildert. Da war aber die Nachfrage und Begeisterung so groß, dass er immer mehr Kurzgeschichten geliefert hat, die erst später zu einer Geschichte zusammengefügt worden sind, was man dem Roman, wie er damals veröffentlicht wurde, ja anmerkt, weil es viele Widersprüche gibt. Und er hat dann später, als er andere Geschichten geschrieben hatte, irgendwie gemerkt, dass die immer wieder eigentlich doch große Parallelen zu Elric haben. Hat das dann angefangen zusammenzubauen und daraus ist dann das Multiversum geworden mit Corum und eben auch Hawkmoon gehört dazu.
Ja, sind eben alle sozusagen Inkarnationen dieses sogenannten ewigen Helden. Das ist ja in gewisser Weise, ja, eigentlich ist das fast schon sowas wie dieser Heros mit den 1000 Gesichtern von Campbell, könnte man sagen, ne?
Genau.
Da gibt es ja sicherlich auch Parallelen. Also ich denke auch diese Geschichten, die da erzählt werden, also auch die von Corum und von Dorian Hawkmoon, das sind ja im Prinzip trotz aller, ja, sagen wir mal, etwas ungewöhnlichen Elemente oder auch avantgardistischen Elemente ja irgendwo auch klassische Heldengeschichten, also so Dramen, kann man sagen. Also es geht immer um den Helden, der mit seinem Schicksal hadert. Und es geht auch immer um dieses Ringen zwischen Vorherbestimmung und freiem Willen. Also es ist eigentlich ein ganz klassisches Thema, ne, was sich eigentlich durch alle seine Erzählungen durchzieht bei Moorcock. Also
Genau.
der ewige Held ist ja auch immer irgendwo ein tragischer Held. Ja.
Genau. Ja. Und da hat er sich halt bei Dorian Hawkmoon oder auf Deutsch Falkenmond am weitesten eigentlich dann so von entfernt, der ja nicht so in diesem engen Rahmen dann agieren darf in seinen Geschichten. Und das ist dann halt diese bekanntesten Figuren, also Elric, Corum und Hawkmoon sind damals von Chaosium auch als Rollenspielhintergrund veröffentlicht worden. Das war dann so in den 80er Jahren. Hawkmoon hatte da den geringsten Erfolg in Amerika und England, in Frankreich unglaublich populär mit einer Vielzahl auch optisch toll gemachter Quellenbände, die das Ganze ausgebaut haben. Haben es leider ins Deutsche nicht geschafft. Es gibt auch meines Wissens nach kaum deutsches Material. Es ist nie offiziell auf Deutsch erschienen. Die letzte Inkarnation war dann beim englischen Verlag Mongoose, als sie damals die RuneQuest-Lizenz so in den 2000er bis 2010 stark verwendet hatten. Das heißt, ähnlich wie bei Chaosium ist dann Hawkmoon als eigenständige Erweiterung mit einem abgespeckten Regelwerk veröffentlicht worden. Der Vorteil ist, wie wir bei unserer Einleitung, also bei unserem ersten Podcast dargestellt haben, das ist natürlich super leicht zu adaptieren, weil es das Prozentsystem ist. Die Sachen, die mich dann stören, die ich nicht verstehe oder anders haben will, kann ich dann in meinem Regelwerk verändern. Das heißt, das Hawkmoon, Mungos Buch kann ich so nehmen und könnte es theoretisch mit den deutschen Cthulhu-Regeln spielen. Habe ich zwar nicht alles
Ja.
vielleicht dann so drinne, aber die Kompatibilität ist mit ein bisschen Arbeit schnell gemacht. Charakterschaffung ist auch kein großes Problem.
Ja, man kann ja dazu noch sagen, also Hawkmoon, das spielt ja in diesem sogenannten Tragic Europe. Das ist also ein postapokalyptisches Europa, das im
Wollte ich,
Grunde wieder so ein, ja.
genau, da wollte ich gleich noch so drauf
Ja.
eingehen. Ne?
Insbesondere ist ja ein interessanter Aspekt, weil ja zum Beispiel diese Mutationsregeln, die früher bei Hawkmoon ja drin waren, die haben sie ja auch so ein, leicht modifiziert dann später in Basic Roleplaying übernommen.
Ja, stimmt.
Ja.
Genau. Ja, also der Hintergrund von Hawkmoon, das spielt in einem Fantasy-Science-Fiction-Gemisch, was ich sehr einzigartig finde. Von der Art, wie es aufgezogen ist, grob gesagt, spielt es nach einer großen Katastrophe. Das wird immer als das tragische Europa in den Geschichten bezeichnet. Das könnte ein Atomkrieg gewesen sein oder etwas Ähnliches Globales. Oder eine riesige Naturkatastrophe. Es wird nicht so geklärt in den Hintergrund so eindeutig. Auch das ist ein Spielleiter-Ding. Ob das jetzt wirklich ein Krieg war, wie in einigen Andeutungen, der über Nacht alles zerstört hat oder etwas anderes, was viel länger dauerte. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine Fantasy-Variante von unserem bekannten Europa. Die Antagonisten sind dann hauptsächlich die Engländer, die hier das dunkle Imperium darstellen und als Gran Bretagna in Erscheinung treten. Das Besondere an diesen Antagonisten ist, dass die alle kein Gesicht zeigen, sondern immer in Rüstung und Masken laufen. Das heißt, um sich dann zu unterscheiden, sind die in Orden organisiert. Also es gibt dann so Kriegerorden vom Orden des Hundes, Orden des Wolfes und so. Und für die Gran Bretagna ist es obszön, das blanke Gesicht zu zeigen. Ja, um einen düsteren Aspekt mit reinzubringen, im Hintergrund wird durchaus angedeutet, es kann ja auch sein, dass sich unter diesen Masken etwas verbirgt, was nicht mehr wirklich menschlich ist. Nur mal
Ja,
so.
also Mutanten beispielsweise, ne, könnte man ja
Genau.
sagen.
Und Spoiler mal, was jetzt in jetzigen Zeitpunkt sehr amüsant drin ist, in dem Gran Bretagnen Quellenbuch wird mal so erwähnt, dass das eine Folge von dem Krieg ist, weil die Gran Bretagne durch die Verseuchung und Verstrahlung von England über einen sehr langen Zeitraum mit Masken nur überleben konnten. Und im Laufe der Zeit, da man sich mit Masken nicht erkennen kann, um sie besser zu organisieren, ist es dann dazu übergegangen, dass man sich da Masken geschaffen hat, als die alten Gasmasken und Hightech-Masken nicht mehr funktionierten, die so an Tieren und so angelehnt waren. Daraus sind dann die Gran Bretagna geworden. In Zeiten von Corona sollte das jedem vielleicht gar nicht so lächerlich erscheinen, sondern vielleicht durchaus nachvollziehbar, ne?
Ja,
Ne?
also da sind also wirklich bei Moorcock immer sehr interessante Ideen in seinen Werken drin. Also auch gerade diese Mischung aus ja, Science Fiction, Fantasy und anderen Elementen. Also ich habe ja generell ein bisschen was gegen diese Genre-Zuordnung. Das sind eigentlich meiner Meinung nach immer so Schubladen, in die man da stecken kann. Und Moorcock lässt sich nicht so einfach in bestimmte Schubladen stecken. Das finde ich eben gut an dem Werk. Wobei man sagen muss, also rein sprachlich, ist Moorcock schon stark noch so der, ich sag mal so, der Pulp-Literatur verpflichtet, ne? Also man darf jetzt, wenn man das so liest, darf man jetzt nicht erwarten, so große sprachliche Experimente oder besonders poetische Sprache, mit der er dann eben Stimmung und Atmosphäre vermittelt. Also Moorcock ist mehr so der Mann der Ideen. Bei ihm geht es immer Action. Es geht immer zack, zack, dann passiert das, ne? Und das lebt eben von diesen ausgefallenen Ideen und diesen philosophischen Konzepten, die dahinter stehen, ne?
Genau, aber er baut auch immer mit seinen kurzen Beschreibungen auch immer eine sehr eigene Atmosphäre auf. Also Elric ist schon sehr düster, tragisch, was ich so für mich kaum woanders gefunden habe. Hawkmoon, das hat damals noch mal ein paar Seiten gedauert, bis der Groschen gefallen war, als ich das gelesen hatte. Ich hatte kein Vorwissen darüber, dass das so eine Europa-Karikatur ist. Und das Besondere bei Hawkmoon ist, dass ja die Technik hier als Zauberwissenschaftler oder Alchemie und so weiter wieder da ist. Also es gibt durchaus auch Fluggeräte, also sogenannte Ornithopter oder von mir aus, wenn man so möchte, so Kampfläufer, so eine Art Laserwaffen, die Flammenlanzen. Das heißt also, man hat eine Mischung so aus typisch Fantasy, also so Landstriche, die kaum besiedelt sind, mit bekannten Städten, Nürnberg, Köln und so. Und diese ganzen Science-Fiction-Elemente. Also eigentlich ist es so eine Art Renaissance-Europa mit Sci-Fi-Anteilen da drinne. Oder was viele Leute heute vielleicht für sich schon fast als Steampunk definieren würden, was es aber damals so gar nicht gab. So, der Band bei Mongoose ist recht schmal, der damals erschienen ist. Der hatte nur so einen Umfang von 160 Seiten, hatte ein abgespecktes Runequest-Regelwerk drinne, eine kurze Übersicht über das tragische Europa und dann noch so ein Bestiarium. Und so die Werte, also als fertige Spielerfiguren, so von den bekanntesten Helden und so ein paar Abenteuerideen. Das ist
Ja.
also relativ wenig gewesen. Und ein eigenes Magiesystem war noch so drin. Dazu dann noch eine kurze Übersicht über die Hawkmoon-Saga. Und das dann so als Grundlage, wie man so Geschichten anlegen kann. Das muss man natürlich sagen, und das ist auch so, wie damals bei Mongoose so war, nicht so toll illustriert, also das sind so schwarz-weiß. Illustrationen ein
Ja.
paar drinne und man hat relativ wenig ausführende Informationen, was ich toll finde, weil ich brauche das eigentlich gar nicht. Für mich ist das immer eher auch bei vielen Regelwerken, für mich war das zum Beispiel bei Degenesis oder Heredium, dass da unglaublich viel Geschwafel ist, aber da kommt irgendwie gar nichts bei mich, für mich rum. Ne? Also das ist dann für mich wenig greifbar. Hawkmoon hat das dann sehr kompakt in diesem Band drinne, was ich zum Beispiel ideal finde. Es gab dann noch einen wirklich sehr tollen Quellenband zu den Gran Bretagne, wo dann halt England, also Gran Bretagne, so als Land beschrieben wurde und halt sehr eingehend nochmal die Gran Bretagne und mit den wichtigsten Antagonisten, die man aus den Romanen kennt. Also da sind auch ziemlich schräge mit bei. Für mich ist es aber schon ausreichend gewesen, um für mich eine Vielzahl an tollen Szenarien-Ideen zu spawnen. Und man kann, das habe ich jetzt mehrfach festgestellt, damit super Anfänger einbringen, weil du brauchst nicht irgendwelche esoterischen Fantasy-Details erklären, den und den Gott, so und so funktioniert das Land. Die Menschen sind immer drinne, ne? Und du kannst es jemand, weil es für Spieler du vor dir hast, den Zugang leichter und fröhlicher machen. Oder, was momentan ja eher in den letzten 10, 15 Jahren im Vogue gewesen ist, du kannst mehr dieses Postapokalyptische mit reinbringen. Also hier mit einer Wildnis, wo man wirklich aufpassen muss, ob man nicht über vergiftetes Wasser oder unsichtbare Todesstrahlenzonen stolpert. Dann hast du natürlich auch Ungeheuer mit Mutationen oder Cyborgs, Roboter und so weiter mit drinne. Du hast also die Möglichkeit, Spieler unheimlich schnell ins Rollenspiel reinzuführen mit interessanten Figuren und sehr spannende Motivation und sie finden sich zurecht. Europa ist jedem Begriff. Und wenn man dann die bekannten Anführungsstrichen Orte dann als Karikaturen oder halt als interessante Spielhintergründe darstellt, dann ist das hat man die Leute schon ganz schön in diese Spielwelt mit reingezogen. Hat wirklich mehrfach gut funktioniert. Es hat gleichzeitig gepaart einen schönen schwarzen Humor, der von den Autoren noch ein bisschen ausgebaut worden ist. Bei Hawkmoon, also bei Dorian Falkenmonds, Morkuks Geschichten auch immer unterschwellig mit drin ist. Und es ist eigentlich auch total leicht, irgendwelche Fantasy-Szenarien, die mir gefallen, zu adaptieren. Okay, ein typischer Dungeon Crawl wird schwierig, ginge auch, aber das wäre jetzt für mich auch nicht so reizvoll, das zu spielen. Und man hat mit den Gran Bretagnern einen wirklich tollen Gegner. Und wenn man es will, kann man die Szenarien, wie wir eingangs besprochen haben, ja sehr weit dehnen. Da wir uns im Multiversum befinden, wo alles miteinander bei Morkuk verbunden ist, könnte ich auch Invasions-Szenarien machen, die dann über unterschiedliche Welten oder Universen greifen. Das wird auch so teilweise angedeutet, dass das so von den Gran Bretagnern auch von einigen Fraktionen schon befolgt wird, dass sie an so einer Technik arbeiten.
Das heißt ja also im Vergleich zu anderen konventionelleren Fantasy-Hintergründen hat man da schon ein paar mehr Optionen, in welche Richtung man das entwickeln kann. Also es kann auch ziemlich abgefahren werden. Also man kann es so ungewöhnlich oder so konventionell machen, wie man es eigentlich möchte, kann man dazu vielleicht abschließend sagen.
Genau, und das hat halt wirklich eine Vielzahl an tollen, sehr ungewöhnlichen Ideen, die eigentlich inspirierend sind. Und wenn man zuerst einmal nichts mit anfangen zu können, fand ich diese Einleitung schon sehr toll, weil die in einer Art so einer Traumsequenz darstellt, was man eigentlich alles für abgefahrene Spielerfiguren für sich erschaffen kann. Deswegen ist das für mich eines der besten Settings, was man so für ein Rollenspiel verwenden kann. Auch auf Cons immer wieder auch mit totalen Anfängern gut gelaufen, ist aber natürlich selten zu bekommen. Aber wenn jemand mal das irgendwo abgreifen kann, ich würde dann einfach mal vorschlagen, mal auszuprobieren oder zumindest zu lesen. Da könnte vielleicht dem einen oder anderen auch eine tolle Idee kommen, an der er sich dann bedienen kann. Es gibt auch noch halt von Chaosium, diese 80er-Jahre-Fassung, die damals in der Box rausgekommen ist, die aber weniger inspirierenden Hintergrund hat. Die ist mehr so Basic-Roleplaying-Werte und wenig Spannendes. Was man zu der Mongoose-Fassung noch sagen kann, das ist wirklich eine meines Erachtens nach exzellente Kampagne damals erschienen, Secrets of Tragic Europe, die ich jedem nur mal auch dann empfehlen würde zu spielen oder wenn er die kaufen kann, als Ideensteinbruch zu nehmen. Die hat auch einen sehr, wie ich finde, tollen Twist zum Ende hin. Etwas, was auch sich sehr stark von den typischen Szenarien, die man sonst immer angeboten bekommt, meines Erachtens nach abgrenzt. Aber ich möchte hier nicht spoilern.
Ja, gut. Also auf jeden Fall ist das schon mal eine Empfehlung. Ich habe selbst natürlich keine Erfahrung damit, das kann ich schlecht beurteilen. Aber das gilt natürlich jetzt auch für den zweiten Teil, den es jetzt gleich gehen wird, also was das Rollenspielerische daran betrifft. Was das Literarische angeht, da haben wir natürlich beide schon so ein bisschen Erfahrung damit. Das wäre jetzt in unserem Fall also Jeffrey Thomas und sein Werk, also Punktown speziell. Was man zu Jeffrey Thomas sagen kann, ist, dass er ein amerikanischer Autor ist, der schon seit einiger Zeit fantastische Erzählungen schreibt, oft mit starkem Horroreinschlag, aber wirklich bekannt geworden erst so seit etwa der Jahrtausendwende. Da sind so die ersten großen Publikationen, Veröffentlichungen in Verlagen erschienen. Zuerst natürlich im englischen, im angloamerikanischen Bereich und kurz danach allerdings auch schon in Deutschland. Gilt aber in Deutschland hier immer noch so ein bisschen als Geheimtipp. Also es ist nur ein Bruchteil eigentlich seiner Werke hier in Deutschland, also in deutscher Sprache erschienen. Und Thomas ist seit jeher auch stark von Lovecraft beeinflusst und hat auch einige Erzählungen mit Bezug zu dem sogenannten Cthulhu-Mythos verfasst. Geschichten aus diesem Bereich des Cosmic Horror, so ein bisschen modernisiert. Es gibt auch einen Band auf Deutsch, der nennt sich Geschichten aus dem Cthulhu-Mythos. Und auf Deutsch erschien auch das Tagebuch aus der Hölle und die Fortsetzung Untergang der Hölle. Das ist ein ja ebenfalls zusammenhängender Romanzyklus. Aber der größte Teil von seinem Werk ist eben dieser Punkdown-Zyklus. Das sind also Romane und Kurzgeschichten, die sich alle denselben Schauplatz teilen, nämlich diese besagte futuristische Metropole, eigentlich Paxton genannt, also aber von den Einwohnern dann im Punktown tituliert. Und auf Deutsch erschienen sind in diesem Bereich sagen wir mal, auf diesem Schauplatz. Einmal die Kurzgeschichtensammlung Punktown, also die einfach nur Punktown heißt. Und die Romane Monstro City und Dioica, heißt im Original Deathstalk. Alles, wie auch das gesamte andere Werk von Festa, was auf Deutsch erschienen ist, also meines Wissens alles im Festa Verlag erschienen. Also von Thomas, ich glaube, der hat da so ein, wirklich so einen Exklusivvertrag mit Festa. Und es gibt erstaunlicherweise auch schon Hörbücher. Also es sind einige seiner Kurzgeschichten tatsächlich in mehreren Hörbuchauflagen erschienen. Und als inszenierte Lesung. Also wenn man da Interesse hat, sich nochmal in das Werk reinzuarbeiten, dann ist das ein relativ leicht zu konsumierender Zugang. Ja, was man zu Punktown sagen kann, es ist eine Metropole auf einem anderen Planeten. Diese Metropole ist aus einer menschlichen Kolonie entstanden und hat sich dann zu so einer Art Megalopolis entwickelt. Und wird eben nicht nur von Menschen bewohnt, sondern auch von Aliens aller Art und von ja, nicht nur Aliens von anderen Planeten, sondern auch aus anderen Universen, aus anderen Zeitkontinuen, wenn man so will, also anderen Dimensionen könnte man auch sagen. Ja. Und es gibt also auch bei Jeffrey Thomas dieses Konzept des Multiversums, also genau wie bei, also fast so ähnlich wie bei Moorcock. Und darüber hinaus wird eben diese Stadt auch bewohnt von Robotern, Mutanten, Klonen, übernatürlichen Wesen, also wie Vampiren oder Gestaltwandlern, aber eben auch von Wesen des Cthulhu-Mythos. Also auch die großen Alten haben da des Öfteren mal ihren Auftritt. Ne? Und das wird dann eben alles zu dieser riesigen Karikatur, so einer multikulturellen Megacity verbunden, die natürlich dann auch eine Allegorie auch auf heutige Städte ist, also insbesondere eben New York, aber vielleicht auch London und Los Angeles. Also gerade wenn man sich zum Beispiel dieses Los Angeles, dieses fiktive Los Angeles aus Blade Runner vorstellt, dann hat man schon eine relativ gute Vorstellung von Punktown. Ja. Ähnlich düster und dystopisch auch angelegt.
Das bedeutet,
Und
man könnte also so eine Art Urban Fantasy in so einer Near Future Cyberpunk-Stadt dann auch dort so ansiedeln.
ja, also ob es Near Future ist, weiß ich nicht. Also es gibt natürlich eine sehr futuristische Technik so in diesem ganzen Setting. Also es gibt zum Beispiel auch die Prämisse, dass sich die Menschheit gar nicht mehr mit Raumfahrt verbreitet im Universum und andere Welten und Planeten besiedelt, sondern mit Hilfe von Teleportation. Also es gibt zum Beispiel dieses Paxton Teleportation Center, womit man sich dann eben einfach mal so von dieser Welt Oasis, auf der diese Metropole liegt, dann zur Erde beamen kann oder zum Mars oder was auch immer. Und es gibt dann auch noch den sogenannten Theta-Transport. Das ist praktisch interdimensionales Reisen. Also es gibt auch noch Welten, die in anderen Universen liegen und wo auch Personen herstammen, die in Punktown leben. Und es gab ja zum Beispiel auch so eine Geschichte, also ein ganzer Roman, der heißt Blue War, der spielt auf so einer anderen Welt, in einem anderen Universum. Das ist so eine Allegorie auf den Vietnamkrieg, kann man sagen. Und das ist alles schon sehr, also sehr futuristisch und die Technik aber steht jetzt auch gar nicht so sehr im Vordergrund bei seinen Geschichten. Also es geht auch eher mehr so um diese ganze Atmosphäre in dieser Stadt. Also es gibt auch Anleihen natürlich an, oder also es gibt Parallelen zur Cyberpunk-Literatur à la William Gibson, wobei es aber jetzt nicht unbedingt Cyberpunk ist, weil da für mich eben das Element des Cyberspace fehlt. Also virtuelle Realität, das spielt bei diesen Geschichten und Romanen eigentlich weniger eine Rolle. Das ist mehr so, es geht mehr so tatsächlich so in diese Urban Fantasy-Richtung, wenn man das so nennen
Na, ich hatte
möchte.
auch eher so gedacht, so dass man jetzt diese typische Urban Fantasy Sachen wie Harry Dresden oder sowas dann da ja auch drin spielen könnte.
Ja. Wobei das jetzt eben nicht so eine niedliche Fantasy-Version à la Harry Dresden ist, sondern es ist eben sehr finster Cthulhuid eben. Ne? Also Magie ist jetzt hier nicht einfach so eine lustige Hexerei mit Elfen und Gnomen und sowas, sondern es ist natürlich tatsächlich so dieser Cosmic Horror-Aspekt, der da reinspielt. Also Magie als was Gefährliches und Fremdartiges, schwer zu beherrschendes, Zersetzendes irgendwo auch. Ja, und da sind schon ganz klare Lovecraft-Einflüsse zu sehen. Vom Stil her würde ich sagen, also da ist natürlich wieder so ein kleiner Bezug zu Harry Dresden da, weil das im Grunde auch so ein bisschen als Neo-Noir vielleicht auch zu bezeichnen wäre. Ich sehe da durchaus eben auch ja, als Vorbilder zum Beispiel die Romane der schwarzen Serie, ne? Also à la Dashiell Hammett oder Raymond Chandler. Ja? Also es sind immer so die Protagonisten in diesen Geschichten. Es sind ja immer wechselnde Protagonisten, es sind nicht immer dieselben. Und viele davon sind eben einfach diese einsamen Wölfe, die sich so durch diese Stadt durchschlagen und dann in völlig bizarre Erlebnisse verwickelt werden. Und erstaunlicherweise dann aber im Vergleich zu den Vorbildern oder zu diesen Geschichten, die man da eben auch mit vergleichen kann, nicht in der Ego-Perspektive erzählt, also nicht von einem Ich-Erzähler, sondern meistens von einem autorialen Erzähler oder aus der personalen Erzählperspektive, das heißt also in der dritten Person. Das ist, daran unterscheidet sich übrigens auch von Lovecraft, der ja auch immer, genau wie die Autoren der schwarzen Serie, meistens immer von einem Ich-Erzähler dann erzählen lässt. Da ist Thomas dann eher mehr so vom Stil her bei Philip K. Dick vielleicht, ne? Den
Okay,
würde ich auch noch
und
als einen der einflussreicheren Vorbilder nennen. Also wenn man so an die Geschichten, insbesondere die Kurzgeschichten von Philip K. Dick denkt, dann ist man auch schon wieder nah bei Jeffrey Thomas, ja?
okay,
Insbesondere was
aber
diese ungewöhnlichen Erlebnisse angeht. Ja.
okay, aber das ist jetzt ja das, was er so geschrieben hat. Und wie ist das jetzt so in diesem Punktown-Rollenspielbuch denn reingepackt worden?
Also erstmal muss man sagen, das ist ein Hintergrundband, der ohne Regelwerk daherkommt. Das ist ein Hintergrundband für sowohl Call of Cthulhu als auch Basic Roleplaying. Damals noch Basic Roleplaying 6. Edition, als das gestartet ist. So 2013 ging das als Kickstarter-Kampagne los. War dann 5,5 Jahre in der Produktionshölle. Insbesondere, weil der Verlag, der das rausbringen wollte, Miskatonic River Press, zwischendurch pleite gegangen ist. Und dann im Grunde keiner mehr dafür zuständig war, dieses Projekt dann in so einer angemessenen Zeit dann auch mal abzuschließen, obwohl das Geld dafür vorhanden war. Und ist dann also erst 2018 rausgekommen. In der Zwischenzeit ist dann schon Cthulhu 7. Auflage erschienen. Also damit ist es dann nicht mehr kompatibel. Aber also, natürlich ist also Cthulhu 7. Auflage auch kompatibel mit der 6. zu einem gewissen Grad. Also man muss dann aber eventuell ein bisschen Anpassungsarbeit vornehmen. Das Fertigkeitensystem, auf dem das beruht, das ist aus Basic Roleplaying entnommen worden und auch ein paar andere Regeln. Also regeltechnisch basiert das ein bisschen stärker auf Basic Roleplaying als auch auf Cthulhu. Eines der beiden Regelwerke sollte man haben, damit man es spielen kann. Am besten ist es sogar, wenn man beide hat. Also wenn man sowohl das Big Golden Book hat, das Basic Roleplaying, als auch eben auch irgendeine Auflage von Call of Cthulhu. Am
Was
besten die
würde
6.
denn, was würde mir denn fehlen, wenn ich jetzt nur das goldene, also so Golden Book habe und Cthulhu nicht?
Da würde dir fehlen, der ganze Hintergrund zum Cthulhu-Mythos, also zumindest der größte Teil davon. Das, was auf Punktown bezogen ist, ist natürlich drin als Hintergrund. Aber man hat zum Beispiel das Magiesystem aus Cthulhu, hat man da nicht drin. Also nur die Aspekte, die jetzt für Punktown neu sind und die extra dafür da nochmal geschrieben wurden. Aber es wird ja empfohlen, tatsächlich auch in diesem Band dann eben dieses Magiesystem oder diese Rituale aus dem Cthulhu-Regelwerk zu nehmen. Und dann hat man auch zum Beispiel auch viele von den Kreaturen aus dem Band nicht drin. Und also abgesehen davon ist es aber auch so, dass ja vieles von Call of Cthulhu auch bei Basic Roleplaying drin ist. Also Basic Roleplaying hat ja so praktisch so eine Miniaturversion von dem Cthulhu-Regelwerk ja in dem Band drin schon, ne? Also vielleicht ist es eher, also es ist vielleicht eher besser, wenn man Basic Roleplaying hat, als wenn man Cthulhu hätte, ne? Also bei Cthulhu, da würde vielleicht noch ein bisschen mehr außen vor bleiben. Von Basic Roleplaying hat man zum Beispiel übernommen die Regeln für Mutationen. Also man kann hier Mutanten auch spielen, ne? Hatte ich ja vorhin auch schon mal in Bezug auf Moorcock erwähnt, ne? Die Regeln wurden auch übernommen. Auch die Psychic Ability, es gibt auch Menschen in Punktdown, die eben auch sowas wie Psi-Kräfte haben, die wurden in dieses Mutationssystem übernommen. Also das ist hier dasselbe. Also Mutationen und Psi-Kräfte, das wird hier alles so in demselben Regelkomplex behandelt, ne? Dazu parallel gibt es dann eben noch diesen Regelkomplex der Zauberei, also dieser Magie, die eben Cthulhuid ist, ne? Also Beschwörungen und magische Rituale und sowas, ne? Davon gibt es so ein paar dazu. Also das ist, wenn ich nicht völlig, sitzt ja nicht völlig auf dem Trockenen, wenn man das Regelwerk von Cthulhu nicht hat. Es gibt so ein paar Zauber, die beschrieben werden, so Beschwörungen und so, wie das alles so funktioniert. Das ist dann auch außerdem noch zusätzlich drin. Aber wenn man jetzt beide Bände hat, hat man natürlich noch einen sehr viel größeren Fundus, auf den man zurückgreifen kann. So, ich kann mal kurz noch sagen, was sonst noch drin ist. Also der Band ist ja jetzt nicht sehr dick, das sind nur 150 Seiten, aber er ist wirklich vollgepackt mit Informationen. Hast du ja auch in Bezug auf Hawkmoon auch schon erwähnt, diese gerade aus diesem Bereich von Chaosium oder auch Mongoose, die sind eben wirklich komprimiert auf die wichtigsten Informationen. Da wird nichts verschwendet an Seiten, da wird wirklich jede Information auf den Punkt gebracht. Und man hat eben halt eine Riesenmasse an Material drin. Also es ist wirklich eine hervorragende Adaption dieses Settings. Es geht schon damit los, dass es eben startet mit der mit einer Kurzgeschichte von Jeffrey Thomas und der Band schließt auch mit einer weiteren Kurzgeschichte von Jeffrey Thomas ab. Er hat also zwei Geschichten exklusiv nur für diesen Band geschrieben. Und das gibt auch dem Leser schon mal gleich von vornherein die Möglichkeit, so sich ein bisschen in dieses Werk einzulesen. Ne? Also man kriegt dann so ein bisschen was von dem Stil von ihm mit. Ne? Und auch ganz, ganz klassisch, also der Protagonist in der ersten Geschichte ist auch gleich ein Detektiv. Ja? Hatte ich ja schon mal erwähnt, also es ist noir in gewisser Weise auch. Ne? Darauf wird dann auch nochmal eingegangen in dem nächsten Kapitel, wo es dann eben nach der Einleitung um das Spielleiten geht. Also man kriegt alles noch so ein gewisses Glossar, also an Begriffen, die jetzt da auftauchen, die jetzt nicht so jeder kennt, dass so dieser Slang aus Punktown ist, aber auch so ein paar Erklärungen von Orten, die öfter mal auftauchen. Was ist der Union War oder was ist der Blue War und solche Geschichten. Das wird dann alles nochmal erklärt. Oder dass hier zum Beispiel die Polizisten Forcer heißen und so weiter. Und dann gibt es dann eben diesen Bereich Game Mastering, der ja sich damit befasst, wie man das eben leiten kann. Also zum Beispiel kann man es ja auch, wie das vom Hintergrund her naheliegt, das als so ein One-and-One spielen. Also man kann also auch mit einem Spielleiter und einem Spieler bloß das spielen. Oder eben als Duo, dann wird auch eine Variante angeboten, oder eben ganz klassisch die größere Gruppe. Und das wird, wie man das eben alles umsetzen kann und was es da für Möglichkeiten gibt. Und wenn man jetzt eine Gruppe spielt, könnte man zum Beispiel ganz klassisch eine Gang spielen, eine Straßengang, oder man spielt irgendwie eine Wissenschaftlergruppe von der Gesundheitsbehörde, oder man spielt Täter-Researcher, die dann irgendwie so andere Dimensionen erforschen. Also da gibt es so verschiedene Anregungen dazu auch. Und es gibt einen riesen Teil, der sich nur mit dem Hintergrund befasst, also so eine Art Reiseführer durch die Stadt, wo eben alphabetisch nochmal die wichtigsten Orte innerhalb der Stadt erklärt werden. Dazu gibt es eine schöne Karte der Stadt, also einen Stadtplan. Ja, zu jeder Lokalität und zu jedem Ort, der erklärt wird, das finde ich auch sehr schön, immer sofort auch noch ein Szenario-Hook. Das heißt also sofort eine Idee, wie man diesen Ort irgendwo in einem Szenario, in einem Abenteuer einbinden kann. Grundsätzlich, also bei jedem Ort wirklich. Und auch bei dem Kapitel zum Game Mastering, da gibt es dann zum Beispiel auch diesen Instant Scenario Generator. Das ist im Grunde nur eine ganze Tabelle mit Handlungsideen, die man sich dann einfach auswürfeln kann. Plus dazu dann noch eine Tabelle, die nennt sich Punktown Will Kill You. Was also einem Charakter praktisch noch so abseits der Handlung sonst noch so passieren kann. Ne? Also an unangenehmen Ereignissen, die man sich dann auch noch
Okay.
auswürfeln kann.
Und
Und
beinhaltet ja auch schon fertige Szenarien, ne?
genau. Es gibt drei fertige Szenarien: Lemongrass Crater, Twisted Genius und Looking Deep into the Abyss. Eins davon habe ich bisher erst geleitet, ich habe mir aber alle durchgelesen. Das erste, das ist mehr so ein, also auf den ersten Blick so ein Seek and Destroy-Szenario, so ein bisschen Shadowrun-mäßig, hat sich mir die Assoziation aufgedrängt. Ich hätte fast schon die Idee, da hätte jemand so ein Shadowrun-Abenteuer genommen, das dann eben für Punktown umgeschrieben. Aber wie man das eben auch generell bei diesen Chaosium-Produkten sieht, also mit so einem Twist drin und auch mit dieser Prämisse, dass man eben, wenn man jetzt nach der Methode vorgeht, ich gehe ran, baller alles zusammen, dann kommt man nicht weit. Also dann wird man das nicht überleben. Also man muss hier auch sein Gehirn anstrengen. Es ist ein bisschen, also ich finde es von den Szenarien ein bisschen generisch. Also man könnte es auch in andere Science-Fiction-Szenarien übertragen. Da sind ein paar Punktown-Elemente drin, ein paar Bezüge dazu, aber die sind jetzt nicht so stark, dass man die nicht umarbeiten könnte und noch irgendwie anderweitig dann das einsetzen könnte. Das zweite, was ich dann eben geleitet habe, das ist mehr detektivisch aufgebaut und das hat auch die stärksten Punktown-Bezüge an sich. Also das ist auch weniger actionlastig und man hat auch die Möglichkeiten, immer so Exkursionen durch die Stadt zu machen, ein bisschen was von der Stadt kennenzulernen. Ne? Es gibt so ein paar Sachen, da würde ich sagen, da muss man vorsichtig sein. Es gibt eine Sackgasse und es gibt eine Abkürzung zum Showdown, was beides nicht so gut ist. Da muss man als Spielleiter nochmal genau drauf gucken, dass man das möglichst vermeidet. Finde ich aber trotzdem gut gemacht und hat eben auch einen klaren Bezug sogar zu einem Roman. Also es knüpfte direkt an einen der Romane an. Dann hat man als letztes dann noch ein Abenteuer, das so ein bisschen stärker voraussetzt, dass man da schon eine Weile spielt in der Stadt. Also das sollte man nicht als Einstiegsszenario nehmen. Und das hat die stärksten Mythosbezüge auch, also dieses Cthulhuide-Element. Ja. Also nicht nur ein bisschen, sondern ganz, ganz stark. Also das hat extreme Einflüsse. Und das ist fast schon so eine Art, wie will man sagen, so eine Art Cthulhu-Overkill. Da habe ich auch fast so den Eindruck gehabt, das hat jemand dann so ein Cthulhu-Now-Szenario genommen und das umgearbeitet für Punktown. Ja. Könnte man dann eben mit etwas Eigenarbeit ummodeln, dann tatsächlich auch für, wahrscheinlich für Cthulhu Now benutzen. Ist aber, finde ich, auch trotzdem nicht schlecht. Ne. Also alle drei Szenarien, die haben was. Also die sind jetzt nicht schlecht geschrieben oder so. Ne. Also die kann man alle verwenden. Man muss immer gucken, mit welcher Gruppe man spielt, welche Charaktere man auswählt. Es gibt ja Vorschläge für Berufe, die man wählen kann. Also ganz klassische sowas wie Detektiv eben. Also Detektiv ist direkt jetzt nicht drin, aber Forcer zum Beispiel, Polizist oder sowas oder Gangmitglied oder so. Das ist relativ naheliegend. Aber auch zum Beispiel Täter Researcher hatte ich ja schon mal erwähnt, als Charakter, also als Beruf, also den man ergreifen kann. Also so ein Wissenschaftler, der andere Dimensionen erforscht.
Lassen wir mal diese Vielfältigkeit der Spieler jetzt mal doch an dem Punkt stehen. Aber wie sieht das für aus, wenn man das jetzt so gar nicht kennt? Es ist leicht für jemanden zu packen und dann zu sagen, da kann ich als Spielleiter gute Kampagne aufziehen. Also wie ist denn das so für dich?
Es ist schwer zu sagen. Also erstmal ist das Problem natürlich, dass ich das Werk von Geoffrey Thomas ja schon kenne, also bevor ich dann diesen Band gekauft habe. Wenn ich jetzt das versuche, unvoreingenommen zu beurteilen, würde ich sagen, es ist nicht gar nicht mal so schwierig. Also man hat ja, wie gesagt, schon diese zwei Kurzgeschichten drin und man hat wirklich gute Einführungen in dieses Setting. Also dass diese ganze die ganzen Erklärungen zu der Welt, zu dem Universum, wie das funktioniert und zu der Stadt. Dieser ganze Stadtrundgang, dieser Reiseführer, der da drin ist, das erschließt sich sehr leicht. Also muss man natürlich gute Englischkenntnisse haben, das muss man dazu sagen. Das wird auch auf absehbare Zeit nicht auf Deutsch erscheinen. Das wird wahrscheinlich nie auf Deutsch erscheinen. Man braucht gute Englischkenntnisse. Und wenn man das hat, dann kriegt man wirklich gutes Material geliefert. Es sind für mich so ein paar kleinere Wermutstropfen drin. Man hat zwar ein sehr, sehr ausführliches Kapitel zu Kreaturen, Aliens, Robotern und anderen Kreaturen und so weiter. Also da ist wirklich alles drin, was in den Geschichten vorkam, aber mit ganz wenig Illustrationen. Also die meisten Wesen werden nicht illustriert, was ich schade finde, weil die Beschreibung von einigen dieser Kreaturen schon sehr bizarr ist und da hätte ich mir bei einigen schon wirklich eine Illustration gewünscht. Ne? Also es ist schon ziemlich abgefahren. Und die Illustrationen sind auch generell von schwankender Qualität. Also es gibt wirklich gute Illustrationen, gerade so im Kapitel zur Charaktererschaffung. Bei den Szenarien sind die schwächsten aus meiner Sicht. Das ist mehr so ein bisschen Gekrakel. Also da würde ich fast sagen, also vielleicht hat man versucht, da ein bisschen dieses Punk-Feeling reinzubringen, aber funktioniert für mich nicht wirklich gut.
Wenn
Der
das.
Charakterbogen ist aber auch wieder gut gestaltet, ne? Und was auch noch eine Schwäche ist, also es gibt so ein paar kleinere Sachen, die für mich kein Drama sind, aber da würde ich sagen, das war wie einfach schon ein bisschen schlechtes Editing. Ne? Also dass man zum Beispiel die Skill-Liste, da werden die Skills nochmal kurz erklärt, die bricht an einer Stelle einfach so ab. Ne? Also nach S kommt da nichts mehr nach den Buchstaben,
Okay.
dann werden die Skills nicht mehr weiter erklärt. Oder die Stadtkarte, der Stadtplan, der ist zwar sehr schön gezeichnet, der sogar mit so einem Farbschema, was die Stadtteile einordnet nach Gefährlichkeit, ne? Also von sicheren Stadtvierteln bis zu crime-ridden Areas, ne? Und das ist wirklich schön gemacht, aber es ist nur ungefähr so die Hälfte aller Orte, die da erwähnt werden, wirklich auf der Karte wiederzufinden. Die sind dann einfach nicht eingetragen. Gerade ein Ort, der jetzt in der einführenden Geschichte und auch in einem der Szenarien, auch in dem, was ich geleitet habe, eine prominente Rolle spielt, das kommt auf der Karte gar nicht vor. Das ist gar nicht eingezeichnet auf der Karte. Kann man sich also selber aussuchen, wo das jetzt spielen soll. Ne? Also das finde ich ein bisschen, das ist so ein bisschen schlampig gemacht, finde ich.
Ja.
Das sind aber für mich eben keine K.O.-Kriterien. Also insgesamt ist das wirklich ein sehr schöner Hintergrundband. Also ist, für mich gibt es einfach eine absolute Empfehlung. 9 von 10 Punkten, würde ich fast sagen. Ne?
Und wem würdest du das dann so empfehlen?
Also einmal den Leuten, die Geoffrey Thomas gerne lesen und gerne auch Rollenspiele spielen und vielleicht sonst das als Rollenspielhintergrund benutzen wollen. Ja, Cthulhu-Spieler, die vielleicht so ein etwas abseitigeres Setting haben wollen, die mal ein bisschen was Ungewöhnlicheres spielen wollen, was Futuristisches und vielleicht so ein bisschen mehr so was man dann in alle Richtungen entwickeln kann. Das ist ja so ein bisschen wie bei Moorcock, ne? Man kann wirklich alles draus machen. Das ist so ein Szenario, in dem so fast alles geht. Es gibt nichts, was man da nicht einbauen kann. Man könnte auch sagen, man macht einen Tätertransport und reist dann in eine andere Dimension und das ist Tragic Europe. Und dann in Europa von Hawkmoon oder so. Oder irgendwelche Ritter aus Hawkmoon, die landen dann irgendwie auch in Punktown oder sowas. Ja. Ist alles irgendwie irgendwie möglich, ne? Also Leute, die sowas mögen, also die werden da sicherlich auch fündig und die eben auch generell Interesse haben, eben vielleicht in so einem urbanen Hintergrund zu spielen, auch in so einem urbanen Schauplatz, der sich auch nicht groß ändert, wo man immer so an einem Ort bleibt, der aber möglichst viele Chancen und viele Möglichkeiten bietet, das in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Und für solche Leute, die das gerne machen, die so ein bisschen cyberpunkig das machen wollen, ohne dieses Klischeehafte oder Kitschige von Shadowrun haben zu wollen, für die ist das auch was. Also für mich ist es auch mehr so eine, fast schon so eine Hardcore-Version von Shadowrun. Also so ein bisschen das ist extrem düster, so ein bisschen gedreht. Ne?
Okay, dann können wir aber ja wahrscheinlich als Parallele sagen, dass die beiden Dinge, also Hawkmoon wie Punkton, die wir vorgestellt haben, nichts für Leute ist, die irgendetwas suchen, was sich ganz leicht erschließt und wo alles fertig ist. Weil wir setzen ja immer voraus, dass wir Menschen haben, die dann mit dem Material sich etwas selber zusammenstellen.
Ja, man muss schon dafür aufgeschlossen sein und man muss ein bisschen Erfahrung haben, denke ich auch. Also es ist für Leute, die mit der literarischen Vorlage auch was anfangen können, würde ich
Ja,
sagen. Also es ist
und
eine
vielleicht dieses
genügende Prämisse.
typische, also ich unterstelle jetzt mal, die viele typische High-Fantasy-Spiele sind ja auch immer, die Spieler haben automatisch den weißen Hut auf und sind die Guten. Und es gibt irgendwo da den bösen Sauron oder wie er auch immer heißen mag, mit seinen Gehilfen, die man mal wegkloppen kann. Und das haben wir hier nicht. Also das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, auch von der Art, wie man die Spiele inszeniert, weil sie halt nicht sich auf so ein einfaches Schema reduzieren lassen, oder?
Ja, kann man so sagen. Man muss als Spielleiter ein bisschen flexibler sein bei beiden Spielen. Also es erfordert einen kreativen Spielleiter, glaube ich schon. Also der mit dem Material auch umgehen kann.
Genau,
Der nicht
und
so unbedingt so in engen Bahnen denkt, ne? Also das ist eben einfach nicht, es ist kein Dungeon Crawl, beides nicht, ne? Also das basiert nicht auf besonders einfachen Konzepten.
ja, genau. Und das ist nicht so, also wenn jetzt jemand irgendwie sagt, ich möchte einfach nur der Gute sein und ohne Hemmung irgendwo paar Kämpfe durchwürfeln und so, ich glaube, die werden nicht so ganz glücklich dann damit zu werden, ne? Also gerade deswegen würde ich auch sagen, wenn euch das reizt oder wenn das jemand reizt, das geht dann halt für Leute, die da ein bisschen Arbeit investieren möchten und halt durchaus ein bisschen Erfahrung haben. Wenn man jetzt wirklich ein reiner Anfänger ist, ich glaube, da ist man dann noch nicht so ganz so glücklich mit. Der große Vorteil, wir haben eben nochmal angesprochen, und das war auch mit unserem ersten Podcast, diese Produkte, RuneQuest Basic Roleplaying, Call of Cthulhu und so, da die letztendlich auf die Grundwurzeln zurückgehen, kann man die wunderbar mit nicht so viel Arbeit untereinander alle benutzen. Das ist ein ganz großer Pluspunkt in meinen Augen. Und du hast ja gesagt, da sind ja auch Werte bei Punktown drinne, das heißt, ich muss mir ja auch gar nicht mehr so großartig ausdenken. Die Monsterwerte habe ich und kann das dann mit der Regel-Engine benutzen, Rule-Engine, die ich jetzt gerade so verwenden möchte, ohne mich da großartig verdrehen zu müssen, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Es ist wirklich ein sehr flexibles System, ein flexibler Hintergrund auch, ne, mit dem man wirklich eine ganze Menge anfangen kann. Und man kann es eben wild mixen. Man kann alles nehmen, was man sonst so rumliegen hat und das damit einbauen und auch Punktown da damit anreichern. Ne.
Du hast ja eingangs
Und
gesagt,
auch egal welches Regelwerk, ne,
genau, du hast ja
sag ich
eingangs
mal.
gesagt, dieses Magiesystem von Cthulhu, das würde halt da drin empfohlen werden. Also selbst wenn man das nicht hat, das Golden Book, also das Basic Roleplaying hat ja verschiedene Sorcery- und Magiesysteme, dann könnte man jetzt sowas damit reinmachen. Ich meine, dann sind wir wieder beim Punkt
Genau.
Kreativität. Wenn es mir dann passt und so ist, dann kann ich das genauso verkaufen, denn das Spiel, das Magiesystem von Cthulhu ist jetzt ja nicht so komplex, was sie. Wir reden ja nicht von A, D und D-Zauberei oder so ein Kram.
Ja,
Ne?
definitiv. Also auch gerade Sorcery bei Basic Roleplaying, das ist ja ganz stark auch so ein bisschen angelehnt oder es hat Parallelen zu Cthulhu auch.
Genau.
Ne? Das ist ja sehr ähnlich. Ne?
Genau. Und die Besonderheit, die wir heute dann ja auch nochmal so hatten, war, dass wir jetzt zweimal spielbare Settings vorgestellt haben, die auf eine literarische Vorlage zurückgehen. Eine, die schon durchaus sehr alt ist, fast schon antik, könnte man ja sagen, im Falle von Michael Moorcock. Und eine, die ja noch ziemlich jung ist.
Also haben wir die ganze Palette auch abgedeckt, auch von der Fantasy bis hin zur Science Fiction und sonstigem. Und es gibt natürlich auch viele andere literarische Vorlagen, über die man noch erreden könnte. Vielleicht machen wir das auch noch, aber das waren jetzt so zwei, die sich so anbieten würden gerade, ne? Und auch gerade, die wir gerne spielen und von denen wir auch schon, denke ich mal, begeistert sind.
Genau, und wo wir auch die Regelsysteme, die wir ja letztes Mal auch so vorgestellt haben, auch für verwendet haben. Ne?
Ja, das ist ja eine Voraussetzung. Wir besprechen ja nur Dinge, die wir selber auch geleitet haben und schon gespielt haben. wo wir so ein bisschen auch Erfahrung auch reden können.
Ja, genau. Ne? Ich denke, da haben wir doch, glaube ich, jetzt hoffentlich einen ganz guten Einblick mitgeben können, oder?
Ja, finde ich auch. Es ist ein bisschen länger geworden heute, aber man spricht ja nicht nur über Rollenspiele in diesem Fall, sondern eben auch über die Literatur. Und deswegen mussten wir so ein bisschen weiter ausholen, denke ich. Aber es war ja trotzdem noch recht knapp gehalten. Mal sehen, was wir jetzt als nächstes machen. Wir überlegen uns sowas. Es
Genau.
soll ja auch so ein bisschen thematisch passend sein. Es soll ja auch immer so ein gewisses Motto in jeder Folge geben. Sehen wir mal, was das nächste
Genau.
machen. Aber dann wäre es das erstmal für heute gewesen.
Alles klar.
Dann also, macht's gut und bis zum
Genau,
nächsten
bis
Mal.
zum nächsten zusammengewürfelt werden.
Ja,
Tschö.
tschüss.